und Johannes, gewöhnliche Fischer, die kennen sich aus mit Netz, mit Fischerfaden und Höcke, aber predigen. Und doch lässt Gott die beiden mindestens so gut predigen, wie der Billy Graham predigt hat. Warum tut Gott so etwas? Und sie erklärt, für die Welt ist es ein Geheimnis, aber Gott hat seine Gründe. Denn wenn der Gideon mit seinen Männern in einer aussichtslosen Schlacht gewinnt, müssen alle erkennen, es war nicht der Gideon, sondern es war Gott. Es muss sichtbar werden. Es ist Gott, der wirkt. Es ist kein Mensch. Gott gehört eher und nicht den Menschen. Der bewegende Artikel auf LiveNet und anderen Orten und auf willowkrieg.de hat mich sehr berührt. Ihr könnt ihn nachlesen. Ich habe die Quelle deklariert auf den Schritt im Alltag. Es führt uns zur Berufungsgeschichte von David. Wir sind in einer Predigtserie, wo es um Veränderung geht. Mut in Veränderungen. Und wir sind als Gemeinde auf dem Weg von der Veränderung. Ich glaube, Kirche immer wieder. Aber mir speziell Veränderungen auch in der Gemeindeleitung. Veränderungen auch, wie können wir unser Gemeindeleben gestalten mit dem, was wir haben und mit dem vielen, was wir sehen, was wir nicht mehr, noch nicht haben. Veränderungen. Berufungsgeschichte von David, späterer König von Israel, Vorschatten auf den König von allen Königen, Jesus. Ich lese aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 16, ein paar Sätze in Auszügen, ich sage jeweils, wo ich bin. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Der ist abgeschrieben. Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es auf mit Öl, mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum König erwählt. Und der Vers 5. Ich bin gekommen, dem Herrn ein Opfer zu bringen, sagte Samuel. Reinigt euch, wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, der der Herr erwählt hat. Doch der Herr sagte ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und seiner Größe beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Die Geschichte geht weiter. Es wird ein Sohn nach dem anderen auf dem Laufsteg präsentiert. Du kennst es. Vers 11. Sind das wirklich nun all deine Söhne gewesen? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafen und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort holen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Es war ein gut aussehender Mann, liebe Frau. Mit rötlichen Haaren, schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Was für eine Szene. Da sucht Samuel im Auftrag von Gott einen neuen Königsanwärter und nach werden alle auf dem Laufsteg präsentiert. Der Isai präsentiert gern und gut seine Söhne, so wie es alle Eltern gern machen mit ihrem Kind. Von der besten Seite zeigen. Und wenn sie gerade noch artig sind, im rechten Moment ist es umso besser. Wie die Models auf dem Laufsteg kommt mir das ein bisschen vor. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den Anwesenden eine Nervosität aufkommt, ein Unmut, wo der Samuel immer sagt, nein, der ist es noch nicht. Hat der Samuel zu höhere Ansprüche oder Gott? Könntest du doch jetzt einfach einen nehmen, dann haben wir es hinter uns. Aber Gott winkt bei jedem Vorschlag ab. Hat Samuel zu grosse Erwartungen? Träumt Samuel von etwas, wo nicht möglich ist? Schau, so einen findest du einfach nicht. Nimm doch einfach einen. Samuel nimmt nicht einfach einen und dann wird es schon recht kommen. Nein, es geht anders. 7 Vorschläge erwiesen sich als Niete. für das, was gesucht wird. Und irgendwann kommt es auf den Tisch, der Kleinste, das Bubeli, ist bei den Schafen am Hüten. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, da wird der David einfach fast vergessen, wie so ein Herdöpfel, der hinter die Hurt fällt, im Keller. Vergessen. Die Herdöpfel stinken nachher noch. Ah ja, da ist ja noch einer. Stimmt. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, dass Gott nicht die Erstbesten wählt, sondern die, die er erwählt, zu den Besten macht. Die Gewählten sind nicht von sich aus das Besondere, sondern weil Gott sie sieht, wählt und ruft und einen Plan mit ihren Händen, darum sind sie besonders. Und dann muss ich doch ein bisschen innehalten, da steht das bekannte Wort, dass Gott nicht mit den Augen zuerst schaut, sondern ins Herz hin. Und dann heisst es im Satz drauf, aber er war ein Hübscher gewesen. Das ist für mich der Humor von der Bibel. Gott schaut nicht aufs Äußere, aufs Herz, aber er war so ein Hübscher gewesen. Das Ideal, was hübsch ist, das kann variieren. Rote Haare, ich weiss nicht, ob die im Trend sind heute oder nicht. Liebe Frau, ich kenne mich dort nicht so aus bei den Männern mit roten Haaren. Aber wir erkennen an Davids Art und Charakter etwas, wo Gott ihn auszeichnet und sagt, der ist besonders in seinem Herz. Und ich möchte mit euch ein paar Charakterzüge anschauen. Ich bilde mir nicht ein, dass ich sagen kann, was Gott in Davids Herz gesehen hat. Ich bin nicht Gott. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die mich beeindruckt, die ihn vielleicht besonders machen, ein Mensch, auch ein künftiger König, ein künftiger Leiter und vielleicht auch bei uns bisherige, gegenwärtige und künftige Leiter dürfte auszeichnen. Ein erstes Herz ist wohl aus Gottes Sicht schön, wo der Mensch nichts an er für sich alleine beansprucht. Und es fängt da noch einen Schritt vor dem David. Am Negativbeispiel, der Saul, von ihm ist die Rede nur noch ganz kurz, Gott hat ihn nicht mehr als König gesehen und abgesetzt. Der Saul hat den Auftrag gehabt, gegen die Amalekiter alles, was sie an Beute machen, zu vernichten und alle Leute umzubringen. Das ist manchmal ein schwierig für uns zu verstehen. Aber der hat den Auftrag gehabt, nichts zu behalten. Und der Saul verschont den Agag, halte die schönsten Rinder, Schafe und so weiter für sich. Das ist Befehlsverweigerung. Warum hat er es zurückgehalten? Warum ist er ungehorsam geworden? Hat es in Kreuz die schönsten Tiere einfach zu schlachten? Hat er in dem etwas nützlich gesehen, obwohl schon Gott gesagt hat, mach es kaputt? Haben sie gedacht, ja, vielleicht kann man es später noch mal brauchen, vielleicht dient es uns noch mal. Vielleicht war es eine Art Notnagel gewesen, vielleicht dient es uns noch mal, vielleicht kann man es noch mal brauchen. Hat er so Sachen auch schon gesagt, vielleicht kann ich es noch mal brauchen. Sonst geht mal in die Garage, in den Keller oder ins Redoui und schaut, was man alles vielleicht noch mal brauchen kann. Ist nicht immer schlecht. Ich weiss nicht, was sie bewegt hat. Aber mir ist folgende Frage für uns heute wichtig geworden. Und ich habe nicht konkrete Beispiele, aber die Frage, die ist für mich ganz, ganz wichtig geworden. Wo gibt es in unserem Leben Sachen, wo Gott sagt, tu sie weg und wir behalten sie? Wo wir aufbewahren, vielleicht sind es materielle Dinge, wo wir sagen, in der Not können wir es dann nochmal nehmen. Das ist so unser Notnagel. Vielleicht sind es materielle Dinge. Aber wenn Gott sagt, tu es weg, dann sollen wir es nicht aufbewahren. Das ist uns ein bisschen entgegen unserer DNA, hätte ich fast gesagt. Vielleicht sind es geistliche Sachen. Wir behalten die Schuld von anderen im Herz, in unseren Gedanken, weil es uns vielleicht nochmal dient, dass wir im rechten Moment am anderen eins können, an die Scheiche geben. Oder nochmal unter Druck setzen. Vielleicht kann man es nochmal führen im entscheidenden Moment. Ich habe gemerkt, dass es gemutet ist, merci. Im entscheidenden Moment nochmal führen. Was ist es, wo man aufbewahrt, wo Gott schon lange gesagt hat, tu es auf die Seite. Vielleicht sind es schmerzliche Erinnerungen, vielleicht sind es verletzende Momente aus dem Gemeindealltag. Ich habe viele Jahre einen von nicht so freundlichen Briefen bei mir aufbewahrt im Büro. Ich habe ihn nicht von hier bekommen. Und Gott sagt, tu es weg, bewahr es nicht auf. Er ist nicht mehr da. Vielleicht sind es schmerzliche Erinnerungen, verletzende Momente aus dem Gemeindealltag, aus der Gemeindevergangenheit. Und Gott sagt, tu es weg. Behalte es nicht mehr, hol es nicht mehr führen. In dem Moment, wo du es vielleicht kannst führen nehmen und dein Ego so um sich herumdrüllen, Selbstmitleid, zur stillen Befriedigung, dass du recht gehabt hast und die anderen nicht, tu es weg, sagt Gott. Vielleicht ist bei dir wie etwas klar. Um was es geht, auch wenn ich es nicht weiter ausführe. Das Zweite, wo der David vielleicht besonders macht, ist im Charakter als Leiter, wo Leiter ausmachen darf. Wo seine Brüder an vorderster Front am Kämpfen sind, weil der Goliath, das Heer von den Israeliten, Gott verhöhnt, heisst es im 1. Samuel, da sprach Isai zu David, zum Bubeli, zum Kleinen: Nimm doch für deine Brüder getröstetes Korn und 10 Brote mit und bring es den Brüdern im Kriegslager. Bei uns wäre es vielleicht Jockey und Brot. Bring es zu Nüni mit oder ein Schinken-Sandwich oder ein Veggie-Sandwich. Da machte sich David früh am Morgen auf, brachte diese Dinge und fragte die Brüder nach ihrem Wohlergehen. Wie geht's? Der David hat ein sanftes, demütiges Herz und es ist ihm nicht doof, den Brüdchen ein Znünebrötchen zu bringen. Er ist sich nicht schade, es ist für ihn nicht ein unwichtiger Dienst zum Tun, obwohl er gar nicht auf der Bühne passiert. Der David hat ein Herz, das demütig ist, wo der Liebesdienst tut. Das Znünebrötchen bringen. Ich weiss nicht, welche Teams das in der Gemeinde am meisten genannt werden. Ich bin nicht sicher, ob es das 9-Brötli-Dienst ist. Leiten Sie sich gefordert vor Ihrem Amt, während Ihrem Amt, nach Ihrem Amt, ein demütiges Herz haben für scheinbar unwichtige Dienste, die in der Wahrheit Liebesdienste sind. Der David übt hier, was er später im Grossen muss leben, die Versorgung von seinen anvertrauten Menschen hier mit den Brötchen, mit dem Znünebrötchen, später als König vom ganzen Volk, übt er hier ein. Es gibt für Leidende immer wieder sogenannte unbedeutende Dienste oder Momente, vielleicht zeitfressend, wo doch entscheidend sind. Und der David hat ein weiches, demütiges Herz, wo ihm das nicht zu wenig ist. Ich bringe selten jemandem zu 9, vielleicht sind es heute die E-Mails oder das Telefon oder ein Besuch, so eigentlich unwichtige oder unbedeutende Sachen. Vielleicht ist es auch mal die Küder leer. Staunen bei der ukrainischen Gemeindeklammer auf, sie haben jemanden delegiert, der jeden Sonntag hier den Saal und das Feuer putzt und nass aufzieht. Und die Person macht das jedes Mal mit so einer Freude. Das berührt mich. Wo bringen wir heute das 9 in den Menschen, die am Kämpfen sind, an der Front? Vielleicht ist es irdisches Brot, vielleicht ist es geistliches Brot. Veracht nicht die kleinen Dienste. Wo bringen wir Nahrung für Menschen, die mit dem Leben kämpfen? Die an dieser Welt erschöpfen? Die im Kampf mit den Mächten und Gewalten stehen? Der David lebt verfügbar, auch wenn er ein paar Weizenkörnchen bringt. Und übrigens, er bringt nicht nur das 9, sondern er fragt die Brüdchen nach dem Ergehen. Wie geht's? Wo sind ihr dran? Er interessiert sich, auch wenn es ihn selber nicht betrifft. Er geht innerlich, geistlich den Weg ein Stück weit mit, wie er geht so in dieser Situation. Wem kannst du zu Neune bringen? Vielleicht ist es wirklich mal der Bauarbeiter, der draussen ist, nicht einmal bei eurem Haus, der froh ist um einen warmen Kaffee im Winter oder ein kaltes Mineral im Sommer. Das war die Werbung für die Handwerker. Und darüber aus, symbolisch, ihr versteht es. Das dritte Kennzeichen. Die Folge war beim Saul, dass Gott ihn verworfen hat. Er hat Gottes Geist weggenommen und er hat einen bösen Geist gehabt. Ich werde nicht heute darüber reden, was das könnte gewesen sein. Ich mache nicht eine Diagnose. Das Urteil von Gott ist da und der Saul leidet. Ja, selbst verschuldet, aber er leidet. Ja, von Gott her als Urteil, aber er leidet. Und der David kann das Urteil von Gott nicht ändern, aber der David dient bescheiden und seelsorgerlich am Saul. Nun, wir wissen häufig nicht, wie Gottes Urteil über andere Menschen ist. Und es ist gut, wissen wir es nicht. Oder wir wissen es einmal nicht so klar, wie es hier beschrieben ist. Aber es gibt viele Menschen, die leiden unter dem Geist von der Verdammnis, von der Sünde, von dem, was durcheinander bringt. Und Leidende und Jesus-Nachfolger dürfen Gaben, die ihnen gegeben sind, seelsorgerlich anwenden und den Menschen begegnen. Der David hat eine Harfe. Alle, die keine Harfe haben, sind jetzt aus dem Schneider. Nein, leider nicht. Vielerorts wird von Musiktherapie geredet, das mag sein. Für mich ist es ein bisschen zu flach, von Musiktherapie zu reden. Ich weiss, Musik, Rhythmus, Klänge haben Wirkung. Aber ich glaube, es ist mehr. Harfe wird in der Bibel immer verbunden mit Lobpreis, mit Lob und Dank und Gottesdienst. Wenn man von Harfe redet, ist es sinnbildlich das Gleiche wie Gottesdienst und Gott im Mittelpunkt stellen. Es geht gar nicht um das Instrument selbst. Der David bringt den Gottesdienst hin zum Saul, um ihn zu trösten. Um ihm Momente für die Ruhe zu geben, in der Verwirrnis, in der Depression, in dem, was er Schreckliches erlebt. Wie können wir heute den Menschen Gottesdienst bringen? Vielleicht nicht mit einer Harfe, wenn wir keine haben. Aber vielleicht anders. Wie wäre es, wenn wir bewusst einmal neu ein Abendmahl in die Häuser bringen? Das darf nicht nur der Pastor übrigens. Oder Gottes Wort in die Häuser bringen, Lob verbreitet oder vielleicht in einem Tipi-Zelt. Ich habe mir nicht versprochen, ich sage dir nachher etwas zum Tipi-Zelt. Es sind nicht alle Harfenspieler. Und es muss auch nicht im Gabenprofil sein von einem Bezirksratmitglied, dass sie Harfen spielen müssen. Sie müssen nicht einmal im Chor singen können. Auch nicht für einen Pastor. Aber ich glaube, dass dort, wo Lobpreis erklingt, unabhängig von Stilrichtung, wo Lob von Gott erklingt, dort klärt sich manches, weil Gottes Wort in der Situation und sein Geist in die Situation hineingesagt wird. Und dort scheiden sich auch Geister. Später, wo das Volk der Israeliten haben sie aus dem Harfenspiel und aus dem Lobpreis ein religiöses Werk gemacht. Jetzt tun wir noch schnell Lobpreisen und dann haben wir es. Und Gott sagt, ich glaube im Amos, du das Geblär von deinen Liedern weg und das Spiel von deiner Harfe. Darum bin ich überzeugt, geht es nicht um Musiktherapie. Klänge sind immer noch da gewesen, aber Gott sagt, sie ist nicht da. Sondern es geht um eine Haltung, wo Gott in den Mittelpunkt stellt und wo Gott ehrt. Und das vierte Kennzeichen, das letzte, das ich heute nenne. Das Herz vom David blühtet, wo Gottes Sache verhöhnt und für null und nichtig erklärt wird beim Goliath.
Er geht dort her, geht das Nüni bringen, er fragt die Brüche, wie geht's, und er hört, wie der Goliath umgeht mit Gottes Wort und seinem Volk. Und das ist der Moment, wo beim David nicht Sicherungen durchbrennt, aber wo er sagt, jetzt muss ich mein Maul auftun, jetzt kann ich und will ich nicht schweigen. Der David kann nicht bei den Körnchen bleiben. Er mischt sich im besten Sinn ein. Ihm ist Gottes Sache nicht gleich. Er muss jetzt seine Stimme erheben und sagen, so geht's nicht. Man kann und darf Gottes Sache und sein Volk nicht in den Dreck ziehen. Und er macht sein Maul auf. Ich weiss, dass in der Kirchengeschichte viel Ermahnung und Kirchenzucht zu Missbrauch geführt hat. Von Macht und zu Unterdrückung. Und das ist falsch. Aber ich glaube, in unserer Zeit kamen wir auf der anderen Seite vom Ross runter. Gell, Christine, wenn man vom Ross runter geht, ist gleich auf welcher Seite. Es ist beides nicht gut. Wir reden überhaupt nicht mehr drin. Wir sagen überhaupt nie mehr etwas. Es ist unangebracht in unserer Zeit. Wo wagen es mir noch, in der Sache von Gott, in eine Situation hineinzureden, Gottes Stimme zu erheben, nicht als Polizist für Gott, nicht als Richter, aber aus einem zerrissenen, weichen Herz. Es geht mir zu Herz, wenn so etwas passiert. Mir blüht das Herz, wenn ich das erlebe. Nicht im Verbieten und im Drohen, sondern auch im alternativen Bieten. Wir wissen, was es für den David bedeutet hat. Er ist am Schluss alleine im Ringkampf gestanden gegen den Goliath. Wenn sich jemand mit ihm ist, ist die Gefahr groß, dass er plötzlich sehr alleine ist. Ist manchmal auch das Los von den Leitenden, dass man plötzlich alleine steht und alle zuschauen, wie man es jetzt sollte. Und nachher alle wissen, wie man hätte müssen, dass es richtig wäre. Aber Leitende haben sich immer wieder auch einzumischen, im besten Sinn, hineinsagen von Gottes Wort in eine Situation. Ermutigung und Ermahnen ist der gleiche Wortstamm. Es geht nicht das eine ohne das andere. Ermutigung und Ermahnen gehört zusammen. Aber nicht als Polizist. Nicht als Machtmissbrauch, sondern aus einem zerrissenen, blühenden Herz für Gottes Sache. Es gibt eine Leidenschaft, die alles kaputt macht. Vielleicht habt ihr Bilder vor Augen von Menschen mit einer Leidenschaft und die kommen so wie eine Dampfwalze. Oder wie ein Schneesturm, Schneelawine und ist alles flach. Aber es gibt auch eine andere Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die zum Inneren führen wird, zu einer Motivation wird und soll sein, Sachen zu tun, die Gott uns aufs Herz legt. Und das ist das, was uns positiv antreibt. Und das ist mein Wunsch für uns, dass die Leidenschaft da ist, immer wieder kommt, weil Jesus einzieht und seine Hand auf uns legt. Die Leidenschaft, die brennt für ihn. Die uns bewegt, dass wir noch bewegt sind, wenn Menschen verloren gehen. Dass es uns noch nicht egal ist, wenn Menschen hoffnungslos sind, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir hoffentlich eine geheiligte Leidenschaft bekommen. Nicht eine Skiheilige, nicht eine Unheilige, aber eine geheiligte Leidenschaft für die Sache, die Jesus haben, damit sein Name überall bekannt wird. Ich bete. Jesus, danke dir für das Beispiel von David. Und ich bitte dich, dass du uns mit deinen Augen leitest, dass wir erkennen können, was dran ist, Jesus. Ich sehne mich danach, dass du mein Herz in dein Bild veränderst. Und danke, dass du hilfst, dass wir nach so einem Herz uns ausstrecken können. Schenk uns ein neues Herz, einen neuen Geist, betet David. Und das bitte ich mit ihm. Für mich persönlich, für jedes hier, auch für unser Unterwegssein als Gemeinde. Amen.